Okay? Sehr gut. Dann möchte ich bitten, dass wir noch einmal zusammen aufstehen. Ich möchte kurz mit Gebet starten. Halleluja. Wow, danke, 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 Jesus. Glory, 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 glory. Schau, der Heilige Geist reagiert auf Erwartungen. Der Heilige Geist antwortet auf Erwartungen, auf Fragen. Und ich hoffe, du bist heute Morgen mit Erwartungen gekommen. Weil da, wo es Erwartungen und mit Glauben gehen Herzen zu Gott empor und sagen, Herr, wir erwarten heute, dass du machst. Der Papa im Himmel hat nichts Gutes, was er dir gerne weghalten möchte. Im Gegenteil. Die Bibel sagt, wenn wir ihm anbeten, geht der Himmel auf und er lässt jeden Segen der Himmelswelt zu uns fließen. Seine Gegenwart, sein Geist, der uns aufrichtet, der uns reich macht, seine Gegenwart, der uns transformiert von dort, wo wir stehen, zu dort, wo wir noch nie gewesen waren und bringt uns auf einem neuen Level im Leben, im Glauben, in all dem, was wir tun. Und ich hoffe, du bist heute mit Erwartung gekommen, dass Gott bei dir etwas tut. Können wir kurz stimmen und Hände erheben und sagen, Herr, ich erwarte heute. Und dann sag, was du von Gott heute erwartest. Halleluja, Glory, 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 Glory. Danke, Jesus, danke, 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 danke. Wir ehren dich, Herr, wir ehren dich, Herr, wir ehren dich. Halleluja, 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 Halleluja. Danke, 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 Sohn Gottes. Du bist der Auferstandene, du bist der Siegreiche, du bist der, der es gerufen hat. Es ist vollbracht, Halleluja. Jesus, danke, dass der Werk, jeden gute Werk ist für unser Leben vollbracht ist. Wir danken dir, Herr, dass wir in diesem vollbrachreichen Sieg leben dürfen, wie deine Kinder, wie Königskinder, wie Erlösten. Jesus, wir danken dir, dass du bestens über unser Leben und über unsere Situationen informiert, Herr. Du weißt das, Herr, du kannst das alles. Papa, wir bitten heute Morgen, dass du unsere Herzen siehst. Du weißt, Herr, was wir erwarten, was wir dir zutrauen und was wir dir auch nicht zutrauen. Vater, wir bitten, dass Mauern fallen heute, dass Ketten fallen, Herr, dass du uns begegnest, weil du informiert bist und du wirst uns Antworten geben. Vater, wir vertrauen darauf, dass du einfach zu uns redest, so wie es dir gefällt, Herr. So vielfältig, wie du vielfältig bist, Herr, kannst du vielfältig in unserer Mitte heute Morgen reden. Papa, wir lieben, in deiner Gegenwart zu sein. Wir lieben, in deiner Nähe zu sein, Herr, weil du das hast, was nirgendwo anderes gibt. Und wir wissen, Herr, dass in deiner Gegenwart passieren Sachen, die nur in deiner Gegenwart passieren können. Herr, du bist so wunderbar. Herr, nimm uns heute Morgen in deiner Tiefe, in deiner Nähe. Erfrische unsere Herzen, unsere Gedanken. Papa, wir legen alle Müdigkeiten, alle Sorgen ab bei deinem Kreuz und wir empfangen jetzt Erquickung und Gnade und Frieden. Fließ, Heiliger Geist, in aller Wucht, in aller Kraft, jetzt die Reihen durch, im Namen Jesu. Erfülle, erfrische, heile, befreie, Herr. Gib du uns dann einfach deine Gnade heute Morgen. Du bist ein guter Gott, wir ehren dich. Halleluja, danke, Jesus. Danke, 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 danke. Danke, Jesus, wir ehren dich, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, 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 danke. Halleluja. Vater, ich sitze mein Glauben mit meinen Geschwistern zusammen in Einheit, weil das ist dein Versprechen, wo wir eins machen im Gebet, wird das uns gegeben, damit du, Sohn Gottes, geehrt wird. So, Papa, mache ich mich eins mit meinen Geschwistern für ein Anliegen vor deinem Gnadenthron. Und wir bekennen, Herr, du hast uns gehört, du hast uns geantwortet, du hast die Lösung schon geschickt. Du hast uns schon versorgt, auch wenn wir die Versorgung noch nicht sehen, aber das ist unterwegs, das ist schon vorbereitet, das ist freigesetzt. Im Namen Jesu nehmen wir das so an, empfangen wir das im Glauben und wir danken dir vom Herzen dafür. Im Namen Jesu beten wir und wir sagen alle zusammen, Amen, Halleluja, Glory. Danke, Jesus. Wow. Unser Gott ist gut. Amen. Schön. Bevor ich zum Wort Gottes komme, darf ich nicht versäumen, auch vielen herzlichen Dank zu sagen, dass ich euch an diesem Wochenende dienen durfte. Vielen Dank für die Einladung. Ihr Lieben, auch Familie Scheible, vielen Dank für alles, für den Zimmer, wo ihr sehr schön vorbereitet habt. Also ich kam rein und habe mich gleich nach 3 Minuten, sogar nach 2,5 Minuten richtig zu Hause gefühlt. Richtig zu Hause, so ein warmen Willkommen, so Herzlichkeit, Vielen, vielen Dank für alles. Danke, dass ich euch wirklich dienen durfte. Euch zu dienen segnet mich total. Das müsst ihr wissen. Ich gehe nach Hause wahrscheinlich gesegneter als allen anderen. Aber das ist einfach so. Menschen zu dienen ist einfach ein Segen. Menschen zu dienen ist ein Segen. Ich fühle mich total geehrt, euch dienen zu dürfen. Ihr seid echt klasse. Und ich bete und hoffe, dass bei meinem nächsten wilden Besuch, falls es einer gibt, weiß ich nicht, dass wir nicht mehr in diese Räume sitzen. Come on. Halleluja. Oder? Wollt ihr nur so? Ist okay? Nein. Gott will mehr. Es gibt noch ein paar hundert Leute draußen, die Jesus und seinen Namen noch nicht richtig kennen. Sie kennen den Namen, aber sie kennen nicht die Person. Das ist ein Unterschied. Über Jesus was wissen ist eine Sache, aber Jesus zu kennen, kennenzulernen, ist was ganz anderes. Und ihr seid genau richtig in diesem Ortschaft hier. Ihr seid hier, weil euch Gott hier eingesetzt hat. Weil Gott muss sich was bei gedacht haben, dass ihr eine VM gibt und andere Gemeinden auch irgendwo in der Umgebung. Aber Gott hat sich dabei was ausgedacht, oder? Dass er eine Gemeinde gibt, dass er einen Pastor gibt, dass Ältesten gibt, dass Gläubige gibt, dass Menschen gibt, die an dem lebendigen Sohn Gottes glauben. Gott hat sich irgendwie was ausgedacht. Da muss irgendeine göttliche Gedanke hinter Gemeinde stehen. Wisst ihr wieso? Weil Gemeinde keine Menschenwerk ist. Gemeinde ist keine Menschengedanke. Wenn ich gestern und vorgestern gesagt habe, ich sage immer wieder mal, Gott, du hast nicht alle Tassen im Schrank, dass du uns gebrauchst, ist nur, weil ich irgendwo kapiert habe, was Gemeinde ist. Gemeinde ist Gottes Gedanke. Gemeinde ist Gottes Idee. Gemeinde ist Gottes Plan und hat mit uns Menschen eigentlich herzlich wenig zu tun. Nur ihr sagt, ich tue meinen Willen durch meine Dienerinnen und Diener und sie dürfen mein Reich verwalten. Es ist verrückt. Gott gibt uns Vollmacht, sein Werk zu verwalten. Hey, versuch das mal zu verstehen. Einfach gesagt ist das, aber versuch das mal im Ernst zu verstehen, dass Gott hätte. Sehr, sehr über meine Dimension. Das kapiere ich nicht, wie der Allmächtige, der Himmel und Erde schuf, der perfekt, vollkommen in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit ist. Sagt, Mensch, Timmy, ich nehme dich mal an der Hand, Kleiner, du darfst mal eine Gemeinde von mir leiten. Ich bin hin und weg. Und ich glaube, dass als Gott diese Gemeinde ins Leben berufen hat, hat er sich auch was dabei gedacht. Und ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Total. Als Gott diese Gemeinde gepflanzt hat, ich ehre Kinderheime und so, wir hatten Silber 1 in Israel, aber Gott hat dabei nicht gedacht, ich mache mir ein Kinderheim in Wilde, wo meine Kinder so kommen und Kuschelgruppe spielen und streicheln einander und süß und gut und Kaffee trinken und Kuchen, das ist ja alles schön für die Gemeinschaft, aber das war nicht Gottes Ziel. Und wenn ich auf einen oder anderen Nerv gerade drücke, tut mir leid, aber Gottes Ziel war nicht, dass wir einander Streicheleinheiten anbieten und dass wir irgendwie einen schönen Gottesdienst genießen und ein schönes Beisammensein mit Küffchen. Das ist alles schön und gut. Wir haben auch bei uns Kaffee und Kuchen in der Gemeinde. So ist das nicht. Wir haben Kaffeemaschinen, wir haben vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst Kaffee und während dem Gottesdienst, nein, während nicht. Wenn ich jemanden sehe, während in meiner Gemeinde, ich sage dir, da gibt es, nein, Quatsch. Sie dürfen gerne, weil sind keine kleinen Kinder, ich bevormunde sie nicht, aber wir arbeiten dran. Und ich glaube, dass Gott, als er Gemeinde gedacht hat, hat er viel mehr als an uns, an die Verlorenen gedacht. Hoppala. Er hat nicht gedacht, Timmy, wie fühlst du dich wohl in der Gemeinde? Er hat nicht gedacht, Timmy, mach dir eine so Chill-Out-Zone in die Church, damit du relaxen kannst. Jesus hat gebetet, Papa, wie du mich gesandt hast, so sende ich sie in dieser Welt. Johannes 17. Dieses wunderbare Gebet von Jesus. Wie hat Gott Jesus gesandt? Er hat ihn gesalbt, zugerüstet mit Kraft, mit dem Heiligen Geist und dann weggeschickt in die Welt, um die Werk des Himmels zu tun. Und Jesus war immer wieder mal ja in die Synagoge. Ich weiß nicht, ob er den Samstag war. Der war öfters in der Synagoge, hat auch gelehrt, gepredigt und getan. Aber wenn ich sehe, wo die Power passiert ist, was haben wir gestern gepredigt? Er war auf dem Weg zu Jairus, kommt eine Frau, bam. läuft nach Jericho und Zachäus wartet, ein Blinder wartet drin, auf die Straße, unterwegs. Dort hat Jesus Gemeinde gebaut. Habe ich was Falsches gesagt? Die gucken mich so komisch an. Bis jetzt, okay, wenn der Pastor okay sagt, alles gut. Jesus hat Gemeinde außerhalb gebaut und hat uns seine Jünger und seine Nachfolger ausgesandt, um das zu vollenden, was er begonnen hat. Wenn wir eine Gemeinde beginnen, eine Gemeinde leiten, eine Connect Group, einen Hauskreis, wenn ihr das hier, wie nennt ihr sie Hauskreis, oder? Wenn man Hauskreis starten oder was auch immer, Freunde, wir tun Gott keinen Gefallen, überhaupt nicht, sondern wir leben in diese Berufung, den Gott uns gegeben hat und wir im Prinzip, wir machen nur weiter, was er gestartet hat. Wir tun Gott keinen Gefallen, wir leben in seinem Auftrag. Und Thema Gott Gefallen tun, lass mich nur, bevor ich zu meiner Predigt noch einen Satz loswerde, der überlegt, und was macht er, der meint die ganze Zeit, ich kann Gedanken lesen. Gut, lass mich nur einen Gedanke loswerden für alle, ich weiß, es gibt hier keine, ich will es nur zur Sicherheit sagen, diese komischen Leute gibt es nur bei mir in Ulm, hier sind sie nicht drin. Gott, ihr seid begnadet, ja. Aber es gibt bei uns in der Gegend so Gläubige, sie meinen mit ihrem Dienst und mit ihrem Tun Gott Gefallen zu tun. Ich tue Gott einen Gefallen, ich leite eine Kirche, ich leite einen Hauskreis, ich leite eine Rangergruppe, einen Kinderdienst, ich verzehnte sogar treu, Herr, ich mache all meine Verpflichtungen dir gegenüber, ich bin ein feiner Kerl. Gott können wir gar keinen Gefallen tun. Wenn wir denken, wir beeindrucken Gott mit unser Tun und Geben, tut mir leid, er hat schon uns das ewige Leben geschenkt. Er hat schon Vergebung gegeben. Er hat uns schon so verändert, dass wir in dem Ebenbild seiner Herrlichkeit geworden sind, ohne dass wir dafür was können. Was ich gerne sagen möchte, wir können Gott nicht überbieten. Wir können gerne ihm dienen, ihm lieben, in ihm verliebt sein, aber wir können Gott nicht überbieten. Egal wie integriert, wie engagiert, wie treu und wie reichlich wir die Gemeinde und sein Gottesreich segnen, wir können Gott nicht überbieten. Keiner von uns, ich auch nicht, nicht mit meinem Reisedienst und nicht mit meiner Israelreise und nicht mit meiner Gemeindearbeit und nicht mit meiner Vorstandarbeit, ich kann Gott nicht überbieten. Wenn ich heute irgendwas machen darf und machen kann und machen werde, es ist nur ganz allein, weil seine Gnade mehr als genug mein Schuld und meine Mangos zu überdicken, dass er sagt, Timmy, ich denke nicht an deine Kanten und Ecken, ich mache dich rund und dann ist das gut so. Und dann läufst du und machst das, was ich will, dass du machst. Und ich sage, okay, Herr, wenn du so einverstanden bist, von mir aus sehr gerne, let's do it. Come on, wir machen das, Herr, warum nicht? Warum, wenn er sagt, ich will dich gebrauchen, dann wäre ich blöd, wenn ich sage, nö. Er will das, er will das. Gott ruft Männer und Frauen in Wilde hier in diesem Ort und will was Schönes gründen. Und diese bestehende Gemeinde ist eine Kraftbasis für ihr, die ihr hier seid und andere Kirchen auch natürlich in der Umgebung. Das ist die Kraftbasis, wo ihr zusammen als Familie Gott lobt, Gott preist, Gott sucht, Gott hört. Ganz wichtig, mal ruhig zu werden, um zu hören, was der Papa zu sagen hat. Und dann von dieser Kraftbasis geht ihr raus, da wo ihr seid, da wo ihr Connections habt, da wo ihr Einfluss habt und seid Salz und Licht. Und ihr macht den Unterschied, weil ihr unterschiedlich seid. Die Welt ist nicht komisch draußen, wir sind komisch. Wir müssen komisch sein, also in Anführungszeichen. Komisch in diesem Sinne, die schauen uns, dass das Schiff schimpft und der Kollege schimpft über den Schiff und wir sind, hey, der Chef, ich will nicht in seine Schuhe stehen, der hat so viel Verantwortung, die ich und du nicht haben. Ich wünsche ihm viel Kraft und Weisheit. Du hast den Unterschied gemacht. So einen simplen Impuls, du musst nicht mal Jesus gesagt haben, aber du hast schon die Liebe Jesus schon verbreitet. Versteht ihr, was ich meine? So, wir sind berufen, Salz und Licht zu sein und wir sind berufen, das zu tun, was Gott uns beauftragt hat, dass wir auch tun sollen. Und jetzt möchte ich gerne euch ein Zitat zeigen. Sehr gut. Nicht, was wir erleben, sondern was wir empfinden, was wir erleben, oder wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Das sagt ein säkularer Mensch. nicht, was wir erleben, sondern was wir empfinden, was wir erleben. Wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Ein Psychologiewissenschaftler hat einmal gesagt, uns geht's so, 10% von dem, wie es uns geht, haben andere Menschen uns zugesteuert. Und 90% von dem, wie es uns geht, haben wir uns selber beigefügt. Ist das, was wir aus den 10% herausgemacht haben. Entschuldigung. Nein. 10% wurde uns zugefügt von irgendwelchen, haben uns ermutigt oder nicht, gekritisiert, erledigt, platt gemacht, nicht gut gesprochen, was auch immer, Situationen, Katastrophen, für die wir auch manchmal nichts kennen, die kommen einfach uns entgegen und diese 90% ist das, was wir aus diesen Katastrophen, aus diesen Anschlägen, aus diesen Angriffen, aus diesen blöden Situationen in unser Leben machen. Und ich glaube, und das predige ich immer und sage auch in meiner Gemeinde, die Situationen und die Umstände im Leben. Nummer eins, wir als Christen, wir sind nicht davon geschont. Diese Situationen werden kommen, ohne Vormeldung, ohne Entschuldigung, ohne zu fragen, ohne gar nichts. Sie werden kommen, ob du es willst oder nicht. Krankheiten mögen treffen, ob du es willst oder nicht. Schicksalsschläge mögen treffen, ob du es willst oder nicht. Das Geheimnis ist, diese ganzen Schicksalsschläge und diese ganzen Angriffe, ich sage immer im Spaß, wir Christen, wir haben gar kein Problem, wir haben nur Angriffe. Das ist mindestens in Epheser 6. So, wir stehen im geistlichen Krieg und wir werden mit Pfeile des Teufels angegriffen. So, diese Angriffe, die werden kommen, aber die sind nicht entscheidend. Sie dürfen auch nicht entscheidend für unser Leben sein. Vielmehr entscheidend ist, wie wir mit diesen Angriffen umgehen. Wie wir mit das, was wir sehen und was wir wahrnehmen, umgehen. Ich komme aus Israel, ich verstehe ein bisschen was von Krieg und ich habe Krieg live gesehen. Ich habe eigentlich vieles gesehen, was das angeht. Ich war 4 Jahre lang in meiner Teenie-Zeit, habe ich im ersten Abend auch ein paar Bilder gezeigt. Ich war bei der Erste Hilfe tätig und dann siehst du sehr viel. Und ich war dann später bei der israelischen Polizei, ungefähr 2 Jahre lang. Und die haben uns ein paar Regeln beigebracht, wie man sich mit dem Gegner verhält. Und besonders, wenn es um hart auf hart nimmt. Das heißt, du als Polizist erstmal, du bist immer höflich. Immer höflich. Ist dein Gegenüber höflich? Du bist gezwungen, höflich zu bleiben. Höflich zu reden, freundlich zu sein. Ist dein Gegenüber frech? Darfst du ihm ermahnen? Bleibt er frech und schreit? Darfst du ihm zurückschreien? Wenn er schlagen will, darfst du gerne zurückschlagen. Wenn er dein Leben gefährdet, mit Messer, mit Waffe, mit irgendwas, still ihm kalt sofort. Denn dein Leben als Polizist ist wichtiger als sein Leben als Kriminelle. Aber sobald, also wenn er schlagen, darfst du zurückschlagen, aber sobald dann hieß, dass du Handschellen gelegt hast, darfst du dem nicht mehr anfassen. Das ist heiliger Gesetz bei uns in Israel. So verhalten wir uns in der Polizei dort, bei der Polizei. Und jetzt kommt an die Schnelligkeit. Der Gegner kommt, du musst abwägen. Und ich sage es ganz simpel jetzt, entweder erschießt du den Gegner oder der Gegner erschießt dich, wenn es hart auf hart kommt. Und das ist das, wo ich denke, okay, die Angriffe kommen, die Probleme kommen, die blöden Situationen kommen und werden uns sichtbar, wenn Gott uns sendet, weil du brauchst dir nicht zu glauben, wir sind Gesandten Gottes und wir laufen vor auf dem Catwalk, wir auf dem roten Teppich, alles tutti paletti, alles schön und gut. Nein. Wer dir so ein Christentum verkauft, muss die Bibel noch einmal lesen. Christsein ist nichts für schwache Nerven. Christsein ist nicht für, darf ich mal ein blödes Wort sagen, für Feiglinge im Prinzip. Es gibt eigentlich keine Feiglinge Christen, weil der Heilige Geist in uns, sagt die Bibel, in ihm sagt der Arme, ich bin reich. Und sagt der Schwache, ich bin, also Christum ist was eigentlich, was uns stärkt und nicht schwach macht. Deswegen, Christsein ist nichts für schwache Nerven, das ist too much. Hey, da gehst du kaputt runter, wenn du Christ bist und versuchst, aus der eigenen Kraft und eigenen Dynamik zu leben, da gehst du nur kaputt. wenn nicht Gottes Kraft das, was in dir reagiert, agiert, sprudelt, funktioniert, arbeitet, dich bewegt und dich etabliert, ist dein Christsein menschlich gemacht und das ist sterblich, das ist tödlich, das ist schwierig. Da hast du keine Freude dran. Da ist die Gesetzlichkeit und Religion drin, vielmehr als Gottes lebendigen Geist, der weht und sprudelt und kommt von oben zu dir hinein und von dir hinaus zu den anderen, zu deinem Gegenüber. Deswegen, was sehen wir und was beeindruckt uns sehr? Kennt ihr das? Ich war einmal in Offenburg hier und dann habe ich einen Typen beim Hauskreis besucht. Er hat sich gewünscht, dass ich mal zu dem in den Hauskreis gehe. Eigentlich Hauskreise war nicht so meine Lieblingsgeschichte. Inzwischen ehre ich Hauskreise total wie nichts anderes. Und dachte ich, okay, komm, der Mann hat einen weißen langen Bart. Das heißt im jüdischen Denken, der Mann hat Weisheit. Und ich dachte, okay, ich schau mal, was da alles geht. Ja? Okay, ich war dort, der Hauskreis war nicht ungut. Und dann kam diese Abschiedsgeschichte. Und ich fand es sehr, sehr lustig, weil er selber das mit Humor gemacht hat und mit Humor genommen hat. Ich konnte ihm nur, Leute, die Humor haben, die liebe ich einfach. Ich mag einfach sie knuddeln am liebsten. Es macht einfach Spaß. Und dann holt er so eine kleine Kiste aus seiner Tasche und ich dachte, hey, was macht er jetzt? Ich beobachte, ich war ja Praktikant, also Praktikant muss immer alles toll und gut finden und zu allem Ja sagen, sonst gibt es keine Ordination, ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig, du bist der Lieblings, der Pastor ist der Beste, auch wenn er manchmal daneben ist, aber er ist der Beste. Du erst, was er tut, du willst die Unterschrift von ihm nach einem Jahr oder nach zwei. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber gut, er zuckt so eine Kiste raus und in die Kiste gab Kärtle. Und in diese Kärtle, auf diese Kärtle war ja natürlich ein Bibelvers. Er holt so ein paar raus, dreht sie um, dass man nur die Rücken vom Karte sieht, wo nichts drauf steht, macht es so wie die Spielkarten so auf, okay? Und dann jeden durfte eine ziehen. Das ist quasi der Segensspruch oder das Gottesverheißung quasi für die Woche. Und dann sagt er was, ich sag dir, ich könnte ihn nicht umarmen. Der geht so zu den Leuten und sagt so, ja, und jetzt, bevor ihr nach Hause geht, jetzt kommen die christlichen Horoskope. Ich dachte, alter Schwede, die christlichen Horoskope. Hey, aber das hat mich so nachdenklich gemacht. Und ich dachte, wovon machen wir uns abhängig? Inwieweit seid ihr verwurzelt und inwieweit ist Gottes Plan und Gottes Sendung und Gottes Berufung für uns sichtbar? Ich esse gerne im chinesischen Restaurant, besonders wo es so ein Buffet gibt. Wir haben 2-3 Stück in Ulm, I adore them. Die sind einfach super. Du gehst dort, zahlst einen kleinen Betrag und dann hast du ein riesen Buffet von Anfang bis Ende. Also richtig mega gut, kannst einfach essen. Und die haben am Ende diese Glückskekse, kennt ihr die? Die fasse ich nie an. Das liebe ich nicht dort. Und du sollst die bitteschön auch nicht lieben. Weißt du wieso? Was soll dir das Hoffnung geben? Es ist gut, wenn wir einen Bibelspruch ausziehen, aber davon sollen wir bitteschön nicht ausleben und auf das nur bauen. Es ist gut, wenn es uns ermutigt, aber wo sind die Wurzeln, wo sind die Berufungsbewusstsein, den wir haben, wo wir wissen, okay, ich weiß, wozu ich berufen worden bin. Ich weiß, was Gott zu mir gesprochen hat. Ich brauche keinen Bruder, der mir sagt, hier ein himmlischer oder ein christlicher Horoskopspruch. Ich brauche keinen Bruder, der mir sagt, hey, hier, geh mal eine Stunde beten. Ich brauche Gebet definitiv, aber ich brauche Gebet, weil ich weiß, dass das, was Gott von mir verlangt, viel weit über mein Verständnis, viel weit über meine Vorstellung, viel weit über meine Möglichkeiten, meine menschlichen Möglichkeiten. Deswegen brauche ich Gebet. Aber nicht damit ich, wo kommt der Wind, wo geht der Wind und so weiter. Wo sind die wunderbaren Christen, die wissen, was Gott in ihr Leben hineingesprochen hat? Ich möchte dir eins sagen, den Plan für dein Leben, den brauchst du nicht mal suchen. Die steht schon fest. Pass auf. Ich habe versucht, hier einen Glückskeks mitzunehmen. Okay, lustig war, dass das von Plan die Rede war. A plan you have been working on for a long time is being to take shape. Also ein Plan, an dem du schon lange gearbeitet hast, wird gerade so in Form nehmen. Das steht auf diesem Glückskeks. Aber der Plan Gottes steht schon linkfest für dein Leben. Gottes Plan steht schon Ewigkeit etabliert. Und ich sage dir, egal wie du dich drehst, an diesem Plan wird sich nichts ändern, Freunde. Und wenn wir hier in Wilde und in Ulm und in Freudenstadt und in jeder Gemeinde, egal wo du hingehst, wenn dieser Plan dir nicht bewusst ist und klar ist und tief sitzt, wie soll die Gemeinde aufgepippt werden? Wie willst du Gott erleben? Du wirst nur für diesen Strampel mal hier was, mal hier was, mal hier was. Aber diese Kern, diese Grundlage für dein persönliches Leben, das muss dir klar sein. Ich möchte gerne zwei Bibelversen auf die Leinwand schmeißen, die einfach zeigen, wie klar und wie wunderschön unsere Berufung schon und wie lang er schon feststeht. Starten wir mal mit Psalm 25, 9 und 10. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Ich brauche nur in Berührung mit Gott kommen, er lehrt mir schon seinen Weg. Ich muss den Weg nicht mal planen. Ich werde Strategien mir überlegen, wie ich seinen Plan erfülle, aber er wird mir sogar inspirieren. Weil Umsatz geht es um uns. Der Plan steht schon fest. Wir sind die sozusagen die Feldarbeiter, die Verwalter von dem Plan, was schon längst feststeht. Und dann geht es weiter. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Das ist die Voraussetzung. Freunde, lass mich euch kurz überraschen. Wir wissen, dass Gnade umsonst, alles umsonst, Gott liebt uns umsonst, aber es gibt kein Segen ohne Bedingung in der Bibel. Tut mir leid. Gottes Segnungen sind immer an Schritte verknüpft. Es geht nicht um unser Tun, es geht um unsere Signale, die wir gegenüber Gott stellen. Hier steht, dass Gott lehrt seine Wege wer? Nicht jeder, die Sanftmütigen. Die Menschen, die sagen, Herr, hier bin ich, ich bin nichts ohne dich, ich bin bereit zu tun, was du willst, dass ich tue. Und dann sagt Gott, wow, ich sende dich raus. Das ist ein Gott, der mich sendet. Ich komme, er lehrt mich in Gnade und Barmherzigkeit seine Wege und ich bewahre die Zeugnisse, ich bewahre die Bekenntnisse, die ich von ihm weiß. Ich weiß, dass er ewig treuer Gott, dass er der wunderbare Herr und an das wird sich nicht ändern. Kommen wir zu Gott, lehrt er uns seine Wege. Und das ist nur eins von vielen. Ich weiß, ihr seid schlauer, ihr hättet noch ein paar bessere Bibelstellen rausholen können. Das weiß ich schon, aber das ist nur einer von vielen. Und der andere, wo mich total entspannt, ist das hier, Epheser 2, 10. Denn wir sind seine Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, pass auf, zu guten Werken, die Gott vorher, sag mal dein Nachbar vorher, 2, 3. Danke, dass ihr das freiwillig macht. Bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Oh, Halleluja. Also wer noch denkt, dass er Gott so richtig einen tollen Plan gemacht hat? Ein Prediger hat mal gesagt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, zeig ihm deine Pläne. Das Lustige ist, ich habe immer viele Pläne. Ich muss mich immer an die Nase fassen. Ich komme immer so zu Gott mit meinen Plänen und er krimpelt alles um. Wieso, weiß ich nicht, aber er krimpelt das alles um. Ich stehe wie doof vor ihm, aber dann gibt er mir was Schöneres. Und das ist das Gute an ihm. So, wir sind sein Gebilde, also sein Ebenbild in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. So, Gott hat ausgedacht, Wilde ist schön, Wilde ist herrlich. Es gibt Menschen, die meine Gnade in Wilde und Umgebung brauchen und ich werde dort gute Werke vorbereiten. Gute Werke liegen in der Atmosphäre draußen, weil Gott sie schon gemacht hat. Ob du es glauben kannst oder nicht, sobald du diese Tür verlässt, betrittst du dein Missionsfeld, wo gute Werke des Herrn bereitstehen. Halleluja! Jeden Straße, jeden Haustür, jeden Fenster, es gibt hinter dem ein gutes Werk des Herrn. In diese Ortschaft hier. Gott wartet auf die Gesandten, auf die Menschen, die sendungsbewusst sind und sagen, wow, ich möchte in diese guten Werke, die in die Wilde hier, in die Atmosphäre von Wilde liegen, hineinwandeln, weil Gott sie schon längst vorher vorbereitet hat und mich berufen hat, sein Ebenbild in diese guten Werke sichtbar zu machen. Also deine guten Werke ist ein Reflex, eine Widerspiegelung von Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit und Gottes Wesen. Versteht ihr mich heute Morgen? Und da bin ich zu heftig gerade. Sehr gut. Nein, ich habe schon abgenommen. Alles gut. Deswegen es steht, es gibt, ich habe gestern oder vorgestern von diesem Smartphone-Geschichte erzählt. Kennt ihr das noch? Du kaufst diesen Smartphone mit mehreren Apps schon bereits installiert. Und in diese bereits installierte Apps kannst du schon einiges tun. Und als du Kind Gottes geworden bist, gibt es auch Berufungen, die in dein Christ gewordener schon festlegen. Eben das ist eine von denen. Du bist ein Ebenbild Gottes. Für dich sind schon gute Werke vorbereitet. Du musst nicht mal denken an einem guten Werk. Die sind schon da. Du musst sagen, Gott, offenbar sie mir. Ich will sie sehen, erkennen und sie auch tun. Die Pläne stehen schon links, bis in die ganze Atmosphäre von Wilde legen gute Werke des Herrn. Und Gott wartet nur, hey, lass uns gutes Werk tun. Such die Stadt, bist es, schau, was Gott euch geben kann. Es gibt ein Reichtum des Himmels in Wilde. Man hat mir gesagt, Ulm ist ziemlich verkrampft und das ist ein heißer und schwerer Pflaster und keine Ahnung irgendwas. Und ich kenne solche Aussagen schon, als ich ankam, hat man mir mindestens sowas gesagt, naja, auf die Straße und so bekehrt sich keiner. Und ich kam an als junger Pastor mit ungefähr 28, 29 Jahre alt, habe ich die Gemeinde übernommen. 29, jetzt werde ich 10 Jahre dort. Also ich bin 39, immer noch jung, immer noch. Mit 40 wird man gescheit, sagen die Schwaben. Ach, ich liebe die Schwaben. Bin so himmelsfroh, dass die Schwaben nicht entscheiden, wann ich gescheit bin. Der Papa hat schon gesprochen. Und die haben mir gesagt, hey, das ist schwierig hier. Aber ich wusste schon vorher von solchen Geschichten, wo Pastoren gesagt haben, ja, über meinen Stadtviertel ist die schwarze Wolke, die mächtigsten Dämonen, und da kannst du nichts machen. Und dann dachte ich, okay, das werde ich nicht annehmen, weil die Bibel sagt, in der Atmosphäre liegen gute Werke, in denen ich wandeln muss. Und als ich kam, haben wir angefangen, so Jugendfreizeiten zu machen und Straßeneinsätze zu machen und alles Mögliche. Und ich habe den jungen Leuten erzählt, wisst ihr was? Ich habe gehört, dass der Himmel über Ulm sowas von offen, sowas von mächtig offen. Da kamen auch junge Leute von ganz Süddeutschland, also 50, 60 Jugendliche, waren bei uns am Wochenende im Haus und hat denen gesagt, pass auf, bei uns in Ulm passieren Wunder so, einfach so. Die Menschen sind so offen und Wunder passieren so. Einfach, du musst nur beten und Wunder passieren. Die Menschen sind gesprächsoffen, die Menschen sind so flexibel, die lieben von Gott zu hören, sie lieben, wenn du ihnen einen Trick zeigst, sie lieben, wenn du eine Story erzählst, sie sind so offen dafür. Echt? Aha. Ich habe Videos, Freunde, wie Wunder auf der Straße passieren. Ich habe ein Video von einem Typ, der war bei uns, der ist ADHSler. Und er hat so Ticks in seinen Nacken. Er spricht und alle so ein paar Worte, tickt das so, macht das so mit dem Kopf und mit dem Schultern. Und der hat geglaubt, was ich gesagt habe. Komisch. Ich mache die Geschichte zu kurz, damit ich endlich mal zu meiner Predigt komme. Er geht auf die Straße und sagt mir, Timmy, kannst du mit mir gehen, dass wir für jemanden beten? Ich habe gesagt, David, ich will das nicht. Du hast die Power, du hast die Kraft, das machst du. Aber ja, hilf mir einmal. Ich habe gesagt, okay, gut. Komm, wir haben uns einer gesucht, wir haben für den gebetet, gleich Beinschmerzen werden geheilt, alles gut auf die Straße, prima. Ich habe gesagt, okay, jetzt läufst du allein hin. Irgendwann mal kommt dieser David und tickt so und sagt, Timmy, ich will dir was sagen, komm, schau mal. So richtig krass. Und dann schleppt er so an der Hand zu einer alten Frau, so klein, vielleicht so groß, so. In etwas so oder so, weiß ich nicht mehr genau, aber in der Größe. Und der filmt ihre Zeugnis vor der Kamera und er sagt, hey, ich habe für sie gebetet, diese Schulter von der Frau war steif und sie hat in der Tasche einen OP-Termin, damit sie operiert wird. Die Frau erzählt ihr Zeugnis folgendermaßen in der Kamera. Sie sagt, ja, ich hatte Schmerz und dieser Mann hier hat es gesehen, kam zu mir und hat mir gesagt, darf ich für sie mal beten? Ich fand ihn süß und sympathisch und habe gesagt, okay. Dann hat er die Augen so zugemacht, als ob er auf Klo wäre und hat er für mich gebetet und hat meine Hand gezogen, aber ist nichts passiert. David ist so unverschämt und sagt die Frau, darf ich noch einmal beten? Die sagt, ja, freilich. Und dann sagt sie, und er hat nochmal die Augen gedrückt und tief geatmet und hat noch einmal geschrien, im Namen Jesu, meine Hand soll locker werden. Und ich soll gesund werden. Ich bin so gespannt. Ich war gelb und blau hinter die Kamera und guck das Ganze. Und dann sagt sie, ist aber nichts passiert. Und ich, scheiße. So ging es mir auch. Erde schlug mich irgendwie. Und dann sagt mir der David, darf ich für Sie noch ein drittes Mal beten? Und dann habe ich ihm gesagt, na ja, junger Mann, alle guten Dinge sind drei, einmal dürfen Sie noch. David war so unverschämt, kratzt alles, was an Glauben in sein Herzen zu geben, irgendwie zusammen und betet die Frau so ein Gebet und knallt, nimmt ihre Hand und schnallt sie raus, so dass die Hand, die Schulter von der Frau locker werden. Und sie steht vor der Kamera und sagt, ja, aber nur beim dritten Mal. Beim dritten Mal hat es funktioniert. Schau mal, meine Hand funktioniert. Ich brauche kein OP mehr. Sie steht so vor der Kamera und denkt, das ist auf die Straßen von Ulm. Denkt ihr, glaubt ihr ganz im Ernst, dass auf die Straßen von Wilde weniger Gottes Gnade gibt? Hä? Ja, wir sind im Dorf, die Leute sind so und die kennen sich nicht. Das ist mir egal, weil Gott sie kennt und Gott sie liebt und Gott will sie haben und Gott will sie heilen und Gott will sie gewinnen und Gott möchte sie in sein Reich hineinzufügen, ob du es willst oder nicht, ob du glauben kannst oder nicht, Gott will das. Hör ich mal ein Amen, so ein schwaches. Danke. Halleluja. Gott beruft und Gott sendet, damit wir tun. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Was haben wir gesehen, erlebt, das uns aus dieser gottesfester Berufung und Sendung rausreißt? Oh, dann gratuliere ich. Wer hat nichts gesagt? Halleluja. Das ist ein Held des Glaubens. Römer 8. Ja, ja, das uns nicht aus seiner Liebe wegzieht. Er lässt uns nicht, er hält uns mit Hand, Fuß, mit Zähne und drei Nägel so und will nicht, dass wir weg. Aber wir hauen immer wieder gerne ab. Ich sage dir und ich habe erzählt, ich habe die Zeiten, wo ich richtig abhauen wollte. In dieser Krisenzeit, von der ich berichtet habe, Freunde, ich habe geschaut nach Umbildung. Ich wollte nicht mehr Pastor sein. Ich habe geschaut, ob ich nicht irgendwie in die Hotelmanagement gehe und dann zurück nach Israel. Wenn du Deutsch kannst, in Deutschland so eine Ausbildung gemacht hast und wir haben enorm viele Touristen in Israel und du kannst Deutsch reden. Wir haben Tausenden von deutschen Touristen, da kriegst du die in den besten Hotels, die küssen dir die Füße, dass du bei deiner Rezeption arbeitest und Management machst. Habe ich überlegt, ich steige um. Ja, es gab Sachen, die mich aus meiner Berufung und aus meiner Calling und aus meinen heiligen Atmosphären herausgerissen hat. Lebensumstände, Verletzungen, Enttäuschungen, Menschen, die negative Impulse in mein Leben hineingesendet haben. Das gab es bei mir auch. Freunde, ich schlafe nicht in der Nacht mit dem weißen Anzug und drei Engel fliegen über mein Bett und singen Holy, Holy, Holy Pastor Timmy oder irgendwas. Ganz normal, ich bin ganz normaler Mensch, so wie ihr. Und habe zu kämpfen, ganz genau wie jeder normaler Sterblicher. Was ich anderes mache, vielleicht wie der eine oder der andere, ich begegne diese Angriffe anderes. Ich habe gelernt durch meine Erfahrungen, anderes zu agieren, anderes zu reagieren, anderes mich zu schützen. Und ich sage dir eins, ich verrate dir so ein Geheimnis so unter Freunde. Wenn man betet, viel betet, intensiv vor Gott betet, bleiben viele Schmerzen erspart. Diese Gebete blockieren so die auf dem Weg wandelnden zu dir Umständen. Die werden blockiert, das weißt du nicht, aber die werden blockiert. Die werden nicht mal ankommen, weil du schon dich im Gebet im Schutz genommen hast. So, was haben wir gesehen? Und warum lässt Gott sowas zu in unserer Berufung? Was ist los? Glaubt ihr wirklich nicht, oder glaubt ihr doch, dass Gott das nicht weiß? Ich werde mal diese Behauptung in den Raum herstellen. Wenn Gott uns beruft und aussendet, ist er auch über die Angriffe informiert. Lies mal die Biografien von den besten Prediger, von denen wir alle schwärmen. Die waren alle in die Brüche gegangen, damit sie das werden, was sie heute sind. Freunde, wenn die Rosen nicht gepresst und gedruckt werden, gibt es kein interessantes Parfum. Und wenn die Oliven nicht gepresst und gedruckt werden, gibt es kein herrliches Olivenöl und sonstige Produkte. So, wenn du spürst, dass Gott quiz dich gerade, so drückt dich gerade, versteh mal, er ist gerade dabei, das Allerbeste aus dir herauszuholen. Er will dich nicht zerquetschen, er will dich nicht zermatschen, er will dich nicht blaue Flecken verpassen, er ist dabei, dich zu formen. Er ist dabei, dich zu etablieren. Er ist dabei, das Beste aus deinem Leben rauszuholen. Nicht, weil er fies ist, sondern er will sich selbst verherrlichen. Und zwar, pass auf, durch dich. Einfach durch dein Wesen. Und das ist mega, mega, mega gut. Wir sind und wir bleiben Gottes Berufene, auch wenn wir manchmal vom Weg abirren. Auch wenn wir manchmal vom Plan weggehen. Auch wenn wir manchmal daneben landen. Gott bereut seine Berufung für uns nicht. Ganz, ganz im Gegenteil. Und hier möchte ich kurz ein paar Blicke im Leben von einem ganz, ganz interessanten Mann im Alten Testament, der mich so sehr berührt wie fast kein anderer. Nämlich Mose, der war ein gewaltiger Berufener Gottes. Und jetzt, ich liebe die deutsche Sprache, das ist so eine Aber-Sprache. Ja? Wenn man so kommt zu dir und fängt an zu loben, Timmy, das und das und das und das und das hast du gut gemacht, das war alles perfekt und dann weiß ich, jetzt kommt Komma oder ohne Komma, aber. Kennt ihr das? So dieses McDonalds-Prinzip, gutes Brot, scheiße Fleisch. Gute Rede, scheiße Inhalt, also Kritik, gute Rede zu einem, das war gut, aber das und das und das hast du scheiße gemacht, aber ich glaube an dich, du schaffst das. Kennt ihr dieses McDonalds-Prinzip? So führt man Gespräche im Unternehmen mit Menschen. Lob, Kritik, Lob. Dann bleiben die Leute motiviert. Nennt man McDonalds-Prinzip. Weil die sagen, bei McDonalds Brot ist echt lecker, weiß, schön, lecker, wunderbar, aber das Fleisch drin, das ist nichts. Deswegen nennt man das McDonalds-Prinzip. Und Mose war echt ein Extrem, also schon, ich will jetzt nicht bei seiner Geburt und das ganze, die ganze Abläufe beginnen, sondern ein bisschen später, wo Gott ihn berufen hat und möchte gerne mit euch 30 Kapitel im zweiten Buch Mose mal ein bisschen so schnell, durchblättern. Ich habe sie für euch in ein paar Fakten zusammengefasst. Nämlich, es war eine klare Berufung von Gott. Gott ruft ihm und sagt ihm alles, was er von ihm haben möchte. So eine Begegnung mit Gott, die sein Leben richtig entwickelt hat, aus dem das gemacht hat, was er sein soll, wie er sein soll, wann er sein soll. Das war eine gewaltige Gottesberührung und Gottesberufung wie nichts anderes. Wenn das nicht weitergeht, sagst du mir. Ich muss nicht immer so nachdenken. Gut. Dann gab es klare Auftragsbeschreibung. Ich berufe dich, ich werde mit dir sein, du sollst mein Volk aus der Sklaverei, aus Ägypten herausführen. Klare Worte, klare Ziele, klare Begegnung. Und dann gibt ihm noch Gott eine Offenbarung und Verheißung. Er sagt ihm, Mose fragt, hey, wenn die Volk fragt, wer bist du, was, wie heißt denn du, wie soll ich dann sagen? Und Gott sagt, hey, sagt ihnen, wenn die fragen, ich bin der, der dabei ist. Habt ihr noch nie gehört? Ich weiß, ihr kennt das als ich bin der, ich bin. Das ist eine dämlichere Übersetzung, gibt es nicht als ich bin der, ich bin oder auf Englisch I am who I am. Das ist Quatsch. Im Hebräischen steht Ahaye, Asher, Ahaye. Das bedeutet, ich werde der sein, der da sein wird. Also, ich bin der Seiende. Also, ich bin der, der dabei ist. Das ist der Name Gottes. Ich werde sein, der da sein wird. Das heißt Ahaye, Asher, Ahaye auf Hebräisch. Frag an Israeli. Glaub nicht alle Lexiker, das haben Deutsche geschrieben, die haben kaum hebräische Kenntnisse. Alles okay. Frag mal einer, wo Hebräisch mit Hebräisch aufgewachsen ist, steht da, Ahaye, Asher, Ahaye. Ich werde der sein, der da sein wird. Also der sein, der dabei ist. So heißt Gott. Gott sagt ihm, ich bin der, der dabei ist. Wenn sie dich fragen, wer hat dich gesandt? Der, der dabei ist. Der bei mir ist. Der Seiende. Du verstehst jetzt, was ich bin, der ich bin bedeutet. Ja? Sehr gut. Ich habe auch nie verstanden, bis ich das Hebräische gelesen habe. Ich dachte, hey, was ist ich bin der, ich bin, was bedeutet das? Also neu in Deutschland und dann, ich bin der, ich bin, hä? Was, wer ist ich bin? Und wer ist der, ich bin, hä? Was? Ich dachte, ich, du, er, sie ist und so weiter, aber nein, ich bin, was? Einfach vergib mir, ich war frisch in Deutschland und habe vieles in der Sprache und Kultur nicht verstanden, aber jetzt besser. Jetzt geht es mir besser nach 18 Jahren. Wunder und Verheißungen, Offenbarung. Gott sagt ihm, hey, ich werde mit dir sein. Ich werde dir den Sieg geben. Ich werde Zeichen und Wunder. Gott ihm zeigt an der Stelle Zeichen und Wunder. Gott sagt ihm vor dem Pharao und seine Zauberer und Berater Wunder. Also Gott führt ihn durch ihn, bis nimmer geht. Also gewaltiger geht es gar nicht bei dieser Begegnung und bei dieser Berufung. Dann überlebte er mit dem ganzen Volk die ganze 10 Plagen, die trafen die Ägypter, die trafen ganz Ägypten, und er und dem Volk Gottes blieben einfach davon geschont, weil Gott anderes gehandelt hat. Also er hat Gottes Rettung, Handeln und Versorgung gesehen. So eine klare Berufung und so eine klare Sendung, das wünsche ich mir nur manchmal, sagt, wow, Gott, offenbar es mir mal so wie Moses, aber der sagt mir, es gibt aber kein Volk mehr in Ägypten. Okay, alles klar, dann machen Sie die in Deutschland sind auch gut. So, da bin ich auch dankbar dafür. Und dann gehen sie aus Ägypten in die Wüste, die ganze Wunder auf dem Weg, das ganze Spalten vom Roten Meer bis sie, also nur, dass ihr wisst, ich habe mal so Statistiken gelesen über diese Spaltung vom Meer, die 3-4 Millionen Juden, die übers Meer in eine vielleicht Nacht oder eine Stunde oder keine Ahnung wie lang, diese Öffnung muss 5 Kilometer breit gewesen sein, dass die in diese Geschwindigkeit mit Vieh und alles Mögliche und Kinder rübergekommen sein. 5 Kilometer sind von hier bis zu dem Ort, wo ihr einkauft, das sind 7, habe ich gehört. So 2 Kilometer kürzer vor, bevor ihr in Penny, Edeka, was auch immer da gibt. So breit war diese Straße, das war nicht so ein kleiner Spalier, so, das war richtig, 5 Kilometer muss das breit gewesen sein, damit die Leute durchgehen. Sie haben erlebt, wie Gott sie rettet, sie haben erlebt, wie Gott sie versorgt mit Manna, mit Fleisch, mit Wasser aus dem Felsen. Sie haben, richtig, man kann sagen, sie haben Gott live und in Farbe gesehen, wie kein anderer. Sie haben alles gesehen. Und dann geht Mose auf dem Weg, begegnet Gott das erste Mal. Und dann gibt es die Überlieferung der 10 Gebote erstmal mündlich. Mose ist dort, Gott gibt ihm das Gesetz. Und Mose kommt einfach runter. Und Mose überliefert dem Volk, sagt, hey, so spricht der Herr. Und er gibt mündlich, dass er weiter, was er bekommen hat. Und das Volk sagt, ja, das werden wir so tun. Sie stimmen sogar zu. Das spricht Gott zu uns, das werden wir unbedingt umsetzen. Das möchten wir unbedingt umsetzen. Also gut, Mose sagt, Gott begegnen, das macht Spaß. Jetzt machen wir statt ein paar Tage, machen wir mal eine Klausur von 40 Tagen oben auf dem Berg. Der geht so, nimmt ein paar Freunde mit, die warten etwas weiter weg. Er geht in Gottes Gegenwart. Und Gott sagt ihm, ich werde dir das gesprochene Wort auf Tafeln geben. Und Gott bricht den Fels und Gott schreibt die 10 Gebote auf Tafeln und gibt ihnen einfach Mose. So, das ist da, wo Mose das, hoppala, hier, so weit sind wir schon. So, Mose begonnen, Gott erneuert und Gott gibt ihm diese 2 Steine Tafel, schneidet sie und Gott schreibt das, was er will, seine Wege, sein Weg der Heil. Also, er muss so denken, in der damaligen Zeit, die 10 Gebote waren nicht die 10 Verbote, sondern waren das Kreuz, durch den die Menschen in Gottes Gegenwart hineinkommen durften. Das war Gottes Weg zum Heil. Halte dich sauber, du bist in meiner Gegenwart. So die Gedanken nach, das war Gottes Heilsweg für das Volk. Die sollen sich sauber und rein halten. So, während Bruder Mose oben auf dem Berg die Zeit mit Gott genießt und schaut Feuer und schaut Steine, die fallen und schaut den ganzen Himmel und redet so mit Gott und Gott gibt ihm das gesprochene Wort in Tafel und das Wort wurde Fleisch und das Wort am Anfang schuf Gott und so, er versteht schon, was ich meine. Am Anfang war das Wort war bei Gott, am Anfang redete Gott zu Mose, Mose überlieferte mündlich und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und das Wort wurde auf Steine geschrieben und wurde dem Volk, dem Mose gegeben. Kapiert ihr ein paar Zusammenhänge? Sehr schön, ich freue mich, dass ihr was gelernt habt. Das ist schon mal sehr gut. So, Gott schreibt auf dem Tafel, macht sein Wort lebendig und gibt es dem den Mose. Das Volk irrt sich unten. Mose ist viel zu lang mit Gott unterwegs. Das ist uns zu lang. Aaron, mach uns Götter, dass wir anbeten können. Der sammelt Gold, schmilzt das, macht ein Kalb draus. Und das Volk fängt an, Götzen anzubeten. Und die fangen an, von diesem Gott, der ihnen berufen hat, erlöst hat, ein Gott, der ihnen live und Farbe erschienen ist, fangen die an, Dinge zu tun, die in Gottes Gegenwart nicht passen. Freunde, wie leicht passiert uns manchmal sowas, dass wir sagen, hey Gott, wir machen, was wir wollen. Wir denken, so müssen wir machen, so gestalten wir. Hier bauen wir Altäre, dort bauen wir Altäre. Und wenn Gott das nicht macht, machen wir das selber und wir denken, wir sind besser als Gott. Der Mann war nur in Gottes Gegenwart. Ein Leiter verschwand in Gottes Gegenwart. Ein Leiter hat Gott gesucht und schon das Volk geht in die Irre und betet einen goldenen Kalb, einen selbstgemachten. Götter, so nennen sie die Bibel, die Mund haben, reden aber nicht, Augen haben, sehen aber nicht, Ohren haben, hören aber nicht und so weiter und so fort. Gestalt haben, aber haben kein Leben. Und dann beten wir solche Götzen an. Und diese Götzen können in unserem Leben alles Mögliche sein. Unsere Versorgung. Ich als Ausländer nehme wahr Folgendes. Dass ich komme aus einem Land, wo es extrem viele Sorgen gibt. Und in meiner ausländischen Wahrnehmung, mindestens in den ersten 5 Jahren, kam mir das so vor, dass der Deutsche im Prinzip hat nur 2 Sorgen. 2 Hauptsorgen. Und diese 2 hauptgroßen Sorgen, sie ruinieren sein Leben, wenn sie nicht klappen. Sorge Nummer 1, wie dick ist mein Sparbuch? Sorge Nummer 2, wie hoch ist meine Rente? What? Yes. Haben wir Kultur verstanden? Dankeschön, danke, danke, danke. So, das Volk fängt an, Götzen zu beten und wir beten unser Gut und Hab. Ihr versteht schon, was ich meine. Wir rutschen schnell ran. Was passiert war, dass Mose zurückkommt vom Berg. Er sieht, was da passiert und er schmeißt einfach alles hin. Und ich möchte euch ganz kurz einen Bibeltext von dieser ganzen langen Story vorlesen. Den werde ich euch nicht vorenthalten. 2. Mose 3, 16. Die Tafeln waren Gottes Werk. Gott hat es gemacht. Und die Schrift, sie war Gottes Schrift. Auf den Tafel eingegraben. Jetzt rutsche ich mal zu Vers 19. Und es geschah, als Mose sich dem Lager näherte und das Kalb und die Reigentänze sah, merkt ihr, sah, da entbrannte der Zorn Mose und er warf die Tafeln aus seinen Händen und zerschmetterte sie unten am Berg. Hu, 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 hu. Wenn du in der Tiefe das überlegst, was wir gerade gelesen haben, den ersten Vers und den zweiten, das heißt, dass die Schriften, die dort waren, waren Gottes Schriften. Die Tafeln waren Gottes Werk. Mose, nimm's, ich gebe dir mein Werk, ich gebe dir meine Schrift, ich traue dir meinen Schatz an, ich lege es in deine Hände. Mose umarmt diese Worte Gottes, geht runter und sieht einen Umstand, der ihm umhaut. So weit so, dass er so zornig war und wirft alles, was Gott ihm gegeben hat. Mose lässt sich von der Situation beeindrucken und wird das, was Gott ihm gegeben hat. Wow, das ist ein fataler Fehler. Wenn Gott dir was gegeben hat und du verwirfst das, weil irgendjemand gesagt hat, du kannst das nicht. Das ist nicht deins. Darf ich mal ein bisschen frech sein? Wenn du weißt, dass das, was du machst von Gott, ihm guck immer an und sagt, Grüße von Pastor Timmy Katsura aus der Connect Church und Fresse. In meinem Namen darfst du gerne Fresse sagen, okay? Fresse. Ruhe. Still. Lass dich nicht manipulieren. Lass dich nicht einschüchtern und kontrollieren. Die drei nennt man auf der Bibel wie? Esibelgeist. Manipulation, Einschüchterung und Kontrolle. Manipulation, Einschüchterung und Kontrolle. Wenn du berufen bist, darfst du dich nicht manipulieren, darfst du dich nicht einschüchtern lassen und nicht kontrollieren lassen. Du bist eh nicht zu stoppen, du bist eh nicht zu kontrollieren, weil Gott dich berufen hat und weil Gott dich aussendet. Ich habe gestern irgendjemand erzählt, damit ich aus solchen Gefängnissen, von denen ich gestern gesprochen habe, ausbreche, musste ich auf 2 wunderbare Freunde verzichten, weil sie Ketten in mein Leben gelegt haben, von wegen, ach Timmy, du darfst und du darfst nicht. Pass hier auf. Ich habe gesagt, Freunde, es reicht mir. Es gibt Leute so, die dein Feuer lieben und die feuern dich an. Es gibt Leute, die dein Feuer genießen und das okay so. Und es gibt Leute, die zu deinem Feuer mit Feuerlöscher kommen. Von dem habe ich mich bewusst getrennt. Ich brauche kein Feuerlöscher in mein Leben. Mein Leben darf gerne für Jesus brennend, so laut das sein kann, so heftig das sein kann, so lebendig wie das nur sein kann. Ich brauche keine Feuerlöscher Christen in mein Leben. Die sind in mir ausgeschlossen. Und wenn ich merke, dass einer darauf wirkt, dass er mir meine Salbung raubt und meine Freude am Gott raubt, ich sage euch ganz ehrlich und in aller Liebe, ich schließe diese Menschen aus. Ich will sie nicht als meine Freunde haben. Ich ehre sie, weil sie Gottes Geschöpfe sind, weil sie meine Glaubensgeschwister sind. Ich glaube zwar anderes, aber ich nenne sie mal so in Demut und Liebe und gut so, aber ich möchte keine Gemeinschaft mit Menschen haben, die mich einfach meine Freude rauben. Und ich sage dir, die Bibel gibt hier ein Prinzip, wenn ein Blinder einen Blinder führt, was passiert, fallen die beide in Grube. Das sind biblische Prinzipien. Das Problem mit biblischen Prinzipien, keiner von denen lügt, die stimmen alle. Das ist das Problem und die funktionieren alle. Noch ein größeres Problem, die sind alle echt. Keine Empfehlungen, das sind Gottes Regeln. Es ist viel, viel einfacher, eine Drogenabhängigkeit, die clean geworden ist, von dem Drogen abzuhalten. Der macht eine Therapie, ist da clean, ist das okay. Es ist aber viel schwieriger, ihm aus die Clique zu halten, die ihm die Drogen anbietet. Wenn man diese Person von dieser Drogensucht befreit hat, muss man ihm auch genauso von die Clique befreien, die ihm verklickt Drogen und Konsum. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen, was beeindruckt dich so sehr, dass du mal hinschmeißt? Was beeindruckt dich sehr, dass du sagst, das, was Gott mir gegeben hat, das verwerfe ich, das will ich nicht mehr haben, ich sehe keine Perspektive. Mose hat einen gewaltigen Fehler gemacht und zerschmetterte Gottes Handschrift, er zerschmetterte Gottes Werk, er zerschmetterte Gottes Berufung. Warum? Weil er gesehen hat, das Volk betet einen anderen Gott. Natürlich darf er zornig sein. Natürlich ist das ärgerlich, aber Mose, lass doch nicht fallen, was Gott dir gegeben hat. Was beeindruckt uns so sehr, dass wir Gottes Gabe an uns verwerfen? Ich weiß nicht, ob ihr das Bild hier gut sehen könnt, wahrscheinlich ein bisschen zu hell. Da ist ein Feld, also ein Mann steht auf der Höhe, ein Feld unter sich und man hat in Hand und schmeißt ein Kameraobjektiv in die Luft. Mit Objektiven kann man ja die Sache näher schauen, klarer sehen, Distanz näher fotografieren und so weiter. Und ich dachte, wow, das ist ein sehr schönes Abbild von dem, was hier passiert. Gott schenkt dir ein Objektiv, Gott schenkt dir einen Blick, Gott schenkt dir eine Vision und sagt, hey, das ist das Ziel, dorthin wollen wir gehen. Verwirf das nicht. Lass das nicht aus deinen Händen fallen. Gib das einfach nicht auf. Das Gute an der Sache ist, Gott ist Mose so gnädig und Gott schwört, Gott war auch genauso sauer wie Mose und sagt, hey Mose, sorry, aber dieses Volk kommt nicht mehr in meine Ruhe, fertig damit. Und Gott sagt, hey Gott, du kannst gescheit sowas zu machen, das kannst nicht tun. Wenn du das tust, lachen uns alle Völker aus und die sagen, hey, wo ist unser Gott, der hat sie aus dem Ägypten befreit, um sie in die Wüste zu töten. So kannst du nicht machen, überleg's dir bitte schön noch einmal. Und Gott hockt so auf seine Sofa, trinkt seinen Espresso und sagt, Walla Mose, du hast doch recht. Ha, das habe ich nicht so ganz gedacht. Also Gott, tschak, 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 bumm, Planänderung. Ich erbarme mich, dieses Volk. Gott gibt Mose eine zweite Chance und sagt ihm dieses Mal, du musst diese Steine hauen. Beim ersten Mal hat Gott sie geschnitten, hat sie Gott beschriftet, hat ein Handwerk gemacht. Und Gott sagt, okay, diesmal musst du die Steine hauen, aber ich werde meine Schrift draufsetzen. Und dann sehen wir das in 2. Mose 34, wir haben bei Kapitel 3, sind wir jetzt bei 34 angekommen. Darauf sprach der Herr zu Mose, haue dir zwei steinernen Tafeln wie die ersten zurecht. Denn ich werde auf die Tafeln die Worte schreiben. Gott sagt, hau du die Steine. Ich werde auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafel standen, die du zerschmettert hast. Wow. Heute ist ein Gnadentag. Mose verwarf das, was Gott ihm gegeben hat. Er betet, er redet mit Gott, bekommt noch einmal Gnade. Und Gott sagt, okay, second chance, let's try. Wir machen das noch einmal. Hau du die Steine, zeig mir deine Bereitschaft. Gib ein bisschen Mühe in die Sache rein, damit ich sehe, dass es dir wert ist. So nach dem Motto. Und Mose sagt, okay Gott, diesmal werde ich das einfach machen. Der geht hoch, haut die Steine, Gott bringt die Gebote in die Steine wieder rein. und gibt ihm das und er geht mit den Steinen runter zum Volk und die Väter fünf Lauf wissen wir schon. Aber ist das nicht heute Gottes Ruf für dein Leben, wenn du was verworfen hast, wenn du nicht mehr geglaubt hast, dass Gott dich gebrauchen will, wenn du nicht mehr geglaubt hast, dass die Gemeinde in Wilde explodieren kann vor lauter kein Blitze mehr, wenn du nicht mehr glauben wolltest, dass Gott hier was Schönes entstehen will, wenn du einmal eine klare Berufung für diesen Ortschaft hier bekommen hast, einen klaren Call und du weißt gar nicht, warum bin ich eigentlich hier? Wenn du so weit bist, bist du so weit, die Steine neu zu hauen. Wenn du so weit gekommen bist, bist du so weit gekommen, eine Gottesberührung zu machen, weil Gott dich gesandt hat. Gott sendet dich nicht ohne Kraft. Gott sendet dich nicht ohne den Heiligen Geist. Gott sendet dich nicht und sagt, trainier mal in deiner Sendung. Wir wachsen in unserer Sendung, aber er schickt uns schon mit Kraft heraus. Jesus hauchte seinen jungen Heiligen Geist an und sandte sie. Er hat sie nicht ohne den Heiligen Geist rausgeschickt und sie taten Wunder. Die Jünger nach dem Himmelfahrt warteten 120 Stück im oberen Saal in Jerusalem. Ich sage dir, wenn du einmal in diesem Raum stehst in Jerusalem, wir waren dort, ich sage dir, das ist ein Holy Spirit Feeling wie kein anderer. So, Pfingsten 2020, reserviert schon mal euren Urlaub, dann kommt ihr mit mir nach Israel, okay? Sehr gut, danke, dass ihr euch alle schon angemeldet habt. Finde ich klasse. Also Familie Scheible und die halbe Gemeinde sind schon Referenzen, die waren schon mal dabei. Also, das war gut, Chris, gell? Jetzt Falafel, Shawarma, oh, herrlich. Mein Herz schlägt schon. Du stehst einmal in diesem Obernsaal in Jerusalem am Zionberg. Ey, du bist hin und weg. Das ist so packend. Hey, ich war schon so 100 Male dort oder keine Ahnung, wie oft schon vom Kind an habe ich diese ganzen Bibelorte besucht und jedes Mal ist eine Begegnung, ist ganz besonders. Mir wird dort nicht langweilig. Ich habe schon so viele Gruppen dort geführt und die Leute, die mit waren, können auch das wahrscheinlich zum Teil bezeugen. Dicke Gänsehaut kriegst du, wenn du reinläufst. Überall, das ist eine Begegnung mit Gott wie nichts anderes. Einfach schön. Und so eine Begegnung mit Gott ist auch hier möglich, in Wilde. Weil es geht nicht um die Steine, um die Gebäude von über 2000 Jahren. Es geht um die lebendigen Steine, die diese Kraft der Auferstehung transportieren, die verstanden haben, wir sind berufen, wir sind gesandt, wir wollen Gottes Willen tun. Hier in diesem heiligen Ort gestalten wir Hans auf Herz einen Obersaal und wir fangen an zu beten, bis der Heilige Geist uns so bombardiert. Und wir können nichts anderes, wir verlassen diesen Raum nicht, wenn wir nicht alle im Sprachen raus auf die Straße. Oh, come on. Halleluja. Ich habe keine Ahnung, zu wem ich gerade rede, aber Gott ist dabei, dein Leben wieder aufzupippen, mein Freund. Halleluja. Halleluja. Gott möchte, dass die Steine meines Gefängnisses hauen. Ich hau sie, ich sage, hey, auf, ich will weg. Und er schreibt die neue Geschichte mit mir. Das ist das, was er mit Mose gemacht hat. Mose, hau du die Steine, ich schreibe die Geschichte. Öffne du dein Herz, ich gebrauche dich. Stell du dich bereit, ich sende dich. Stell du dich in Heiligkeit, ich werde dich erfüllen. Halleluja. Sag mir, hier bin ich, sende mich und ich werde nicht mehr warten, bis ich. Weißt du, Gott wartet auf uns. Wir warten nicht auf ihn, das ist ein Fehlverständnis. Freunde, wir können nicht auf Gott warten. Gott ist schon uns gegeben durch den Heiligen Geist, schon längst über 2000 Jahre. So Wartekonferenzen, wieso? Brauchen wir nicht. Der Heilige Geist ist schon ausgegossen. Der Heilige Geist wohnt schon in uns. Die Berufung ist schon vor Grundlegung der Welt schon festgelegt. Der Auftrag ist schon längst gegeben. Also wenn du schon seit 20 Jahren in die Gemeinde gehst und noch nicht weißt, was deine Berufung ist, fang an, die Bibel zu lesen, Schatz. Tu mir einen Gefallen. Lies die Bibel. Da ist diese Grund-Apps in deiner Berufung schon drin, links installiert. Druck drauf. Sei Licht und Salz. Heile Kranke, reinige Augen, das steht alles in der Bibel. Wer gestern beim Prophetie-Seminar war, hat gehört, das sind zwei Gaben, die jeden Wiedergeborene ausüben kann. Gabe Nummer 1 Heilung, Gabe Nummer 2 Prophetie. Jesus hat zu allen gesprochen, zu seinen Jüngern, geht heil die Kranke. Diese Zeichen und Wunder folgen denen, die an meinem Namen glauben. Das sind alle Christen, oder? Alle Wiedergeborene. Der Apostel Paulus sagt, ich will vielmehr, dass ihr alle prophezeit. Und er sagt, wenn ihr prophezeit und ein Unkundiger kommt, der sieht die Herrlichkeit und der will auf sein Angesicht. Wenn ihr Bekehrungen in Wilde sehen wollt, fang an, euch mit dem Thema Prophetie zusammen zu fassen. Fang an zu arbeiten. Fang an, das Übernatürliche zu tun, damit das Übernatürliche an den Natürlichen kommt. Und wir haben gesagt, übernatürlich ist Gottes übertrifft dein Natürlich, dann bist du übernatürlich. Oh, come on. Halleluja. Aber bist du, dann ist der, wow, herrlich, ja. Das tut einfach gut. Hey, Gott sucht Übernatürliche in Wilde. Und nicht, das sind nicht die Superhelden, das sind gerade die Schwachen unter uns. Das sind gerade die Menschen, die gerade fühlen, hey, ich habe aber keine Ahnung, wieso ich das machen soll. Wenn du gerade das fühlst, ich rede gerade zu dir, du bist komplett richtig. Wenn du meinst, du bist nicht schon alt genug bist, bist du gerade richtig. Gott will dich gebrauchen. Wenn du gerade meinst, ich habe die Finger genug gebrannt, bist du gerade richtig. Ich rede hier nicht zu Helden, die was machen, tun, die schon tun, seit Jahren tun. Ich rede zu Helden, die gebrochen sind. Ich rede zu Menschen, die gerade in den Eimer stecken oder gefühlt so. Ich rede zu Menschen, die ihre Hoffnung verloren haben. Euch möchte der Herr erwecken. Euch möchte der Herr neue Öl in eure Gefäße schenken. Euch möchte der Herr ganz neu gebrauchen. Warte nicht auf den Pastor und auf den Ältesten und auf den, ich sage jetzt immer, die alte Hasen der Gemeinde. Gott wartet auf dich. Diese Zeichen und Wunder folgen denen, die an meinem Namen glauben. Nicht die Pastoren, nicht die Ältesten und nicht die erfahrenen Hasen, sondern die, die an meinem Namen glauben. Glaubst du an den Namen Jesu? Du bist berufener und schon gesandt. Allein deswegen, weil du Kind Gottes geworden bist, bist du berufen und du bist gesandt. Es gibt keinen nicht gesandter Sohn Gottes und Kind Gottes. Jesus hat keiner empfohlen, seine Kinder, hey Baby, pass auf, du siehst ganz gut aus, wenn du mal Bock hast, nur wenn du Bock hast. Wenn du keinen Bock hast, ist ja okay. Wenn du Bock hast, sei Salz und Licht. Wenn du keinen Bock hast, okay, sei Pfeffer. Oder Chili oder keine Ahnung was. Nein, du bist mein Kind, du bist Salz und Licht. Du bist mein Kind, du bist Salz und Licht. Und das ist nicht, es ist keine Empfehlung, das ist eine Berufung. Das ist so wie die Straßenschilder auf die Straße. Männer, die 30er-Schilder, das sind Gesetze und keine Empfehlungen. Die empfehlen dir nicht, du kannst 30 fahren. Die sagen dir, du musst 30 fahren. Ich ehre diese Gesetze manchmal nicht. Und ich habe so oft so ein rotes Licht in meinen Augen gesehen oder so ein orangenen. Ich hasse diese Dinger. Also hässliche Bilder, schlechteste Qualität und kosten enorm viel Geld. Ich sage dir, und Nerven. Und das Schlimmste als das ganze Geld und so, dieses Bauchgefühl, scheiße, noch einmal. Das einmal deine Frau beichten, dass du nochmal geblitzt worden bist. Ah, seitdem fahre ich sehr ordentlich, seit 3 Jahren, Gott sei Dank, clean. Hoffentlich bleibt das auch so. Ich möchte gerne zu uns im Ministry Time kommen. Ich möchte gerne euch rufen, heute Morgen. Weißt du, ich möchte nicht sagen, Gott möchte senden. Gott hat uns schon vor über 2000 Jahren durch Jesus Christus schon längst ausgesandt. Es gibt keiner, der nicht gesandt ist. So wie der Vater mich, sende ich euch. Mit Heiligen Geist, mit Kraft, mit Feuer, mit Power, mit Zeichen und Wunder. Und das ist das, was der Apostel Paulus auch der Gemeinde sagt. Ich komme nicht zu euch mit schönen Worten und Argumenten und Witzen, so wie Timmy das macht. Das ist dämlich. Ich komme zu euch mit Zeichen und mit Wunder, sagt er. Geht zu den Menschen in Wilde, nicht mit guten Argumenten und schönen Programmen. Das kann helfen, dass die Leute hier angelockt werden, aber geh mit Zeichen und Wunder, weil du die kannst. Du brauchst keinen Kurs dafür. Der Heilige Geist ist dein Kurs. Der Heilige Geist, die Intimität mit Gott, sind deine 10 Schritte zur Wunderwirkung. Die Kraft des Heiligen Geistes, die Intimität, diese Begegnungen mit Gott, diese Gegenwart von dem und in der alles passiert, was passieren soll in uns, das ist das Geheimnis, Freunde. Glaub mir. Ich glaube nicht an Methoden. Die 10 Schritte für die Kraft Gottes, vergiss das. Ich kenne nur einen Schritt. Die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, kommt auf dich. So wie auf die Jünger damals, beispielsweise Petrus, der verleugnet hat, der Lüser war, der stinkige Fischer war, macht eine Berührung mit dem Heiligen Geist. Dieser Kerl, ich hätte ihn aus meiner Clique links rausgeschmissen, allein für die Verleugnung. Aber Jesus macht mit ihm einen neuen Anfang, haut neue Steine und schreibt neue Geschichte. Ah, ich bin Linkshänder, okay. Das ist korrekt. Und er geht raus mit dem Heiligen Geist. Vor dem Heiligen Geist, ich gehe zurück zu Fischen. Der Heilige Geist kommt, er haut seine erste Predigt in Jerusalem und übertrifft gleich den Gospelforum in Stuttgart. 3000 Mann bekehren sich neben Frauen und Kindern. Derselbe Mann mit denselben Ängsten, mit den gleichen Persönlichkeiten, mit den gleichen Schwächen, da war nur ein Unterschied. Einmal ohne den Heiligen Geist, einmal mit dem Heiligen Geist. Das ist der einzige Unterschied. Und das ist das, was uns macht. Glaub mir, ich habe Lobpreisbands erlebt. Die hatten jeden Spieler auf die Bühne, jeden Loop auf die Bühne. Von Professionalität kann man keinen Mangel sehen. Die haben Lieder niedergeschmettert, aber Gottes Geist war nicht drin. Ich war auf einem Ranger-Camp, wo ein Ranger-Leiter kam, Wintercamp, -10, Eis und Schnee überall auf dem Boden. Sie haben mehrere so Feuerkörbchen verteilt in diesem riesengroßen Zelt, wo 50 Menschen reinpassen. Hey, der Zelt war alle 5 Minuten so verraucht, dass wir die Winde hochziehen müssen, dass frische Luft reinkommt. Und wir sitzen dort und dann kommt so ein Ranger-Mitarbeiter mit so einer Halbhand, so mit den Fingern frei, so Handschuhe und Gitarre, wo gekratzt ist. Aber ich glaube, diesen jungen Mann hat eine ganz besondere Sache. Er hat den Heiligen Geist mit ihm. Gott ist mit ihm. Er hat schon die ersten Akkorde runtergeschneddert und hat angefangen zu singen. Ich habe fast Pipi in den Augen gekriegt. Die Gegenwart Gottes kam in diese Zelt. Das war nicht nur der Rauch, das war Gottes Gegenwart mittendrin. Die Ranger, die dort waren, waren so erfüllt von dem Heiligen Geist. Gottes Gegenwart erfüllte diesen Raum. Ich war hin und weg mit einer bloßen Akustikgitarre, die gekratzt ist, die nicht so unbedingt hübsch aussah, ohne Verstärker, einfach mit Gitarre, Heiliger Geist und ein Mensch, der bereit war, in diese Umstände mit -10 Grad auf Eis zu stehen und Lobpreis zu machen. Ich wurde gestern gefragt, wie viele Männer braucht Gott, um eine Vision zu verwirklichen. Ich habe gesagt, einer reicht, der bereit ist. Er braucht keine Mannschaft, er braucht keine Herr, er ist der Herr der Herrscharen. Ein Mann und eine Frau, die bereit sind zu gehen, das braucht Gott, nicht mehr und nicht weniger. Ein Verrückter, der glauben kann, dass bei Gott alles möglich ist. Ein Verrückter, der auf dem Spiel Italien gegen Deutschland verzichtet und her auf die Knien geht und sagt, Gott, wir brauchen dich in Wilde. Ein Verrückter und eine Verrückte, die verrückt genug sein, zu glauben, dass in diesem Ort noch Erweckung geschehen kann. Ein Verrückter und eine Verrückte, die verrückt, dämlich verrückt genug sind, zu glauben, dass Gott in diese Ortschaft eine größere Gemeinde baut. Ein Verrückter und eine Verrückte, die verrückt genug zu glauben, dass Gott ihnen noch mächtig gebrauchen kann. Wie verrückt bist du heute für Gott? Er versteht schon im positiven Sinnen. Deswegen werde ich nur ganz, ganz kurz, ich habe die Uhr nicht geschaut, die Zeit läuft gerade gegen mich. Ich hasse Uhren übrigens. Bei mir habe ich dieses Bahnhofgefühl abgeschafft. Aber dafür haben mir meine Techniker einen Bildschirm gehängt und da läuft ein Countdown. Dämlich, ich sage dir, ich bete immer, Herr, lass die Bildschirm kaputt gehen. Tja, was soll man machen? Sind mir meine Berufung und Sendung bewusst? Weißt du, was Gott zu dir gesprochen hat? Welche Gaben habe ich verworfen? Was habe ich fallen lassen, was Gott mir gegeben hat? Wow, sein Handwerk, seine Schrift, fallen lassen. Ich sage dir, wenn Gott das bei mir gemacht hat, dass er mein Herz geheilt hat, wo ich Hoteliermanagement gehen wollte, und mein Pastortitel und mein Pastorausweis zerreißen wollte und auf die Nägel hängen wollte, hat er mein Herz so geheilt, dass ich ihm heute so sehr gerne diene wie nie zuvor. Und ich denke, das wird immer mehr zunehmen. Ich habe auch Gottes Tafeln geschmissen, aber er hat mein Herz geheilt und mir neue Tafeln gegeben. Kann er genauso bei dir machen. Und jetzt deine Entscheidung, heute haue ich diese Steine. Kann nicht? Freunde, wollen wir in unsere Berufung zurück, wollen wir glauben, dass Gott in Wilde was Gewaltiges tut? Wollen wir zusammen glauben, dass dieser Ort Gottes Ort ist? Wollen wir glauben, dass dieses Dorf hier, ich war überrascht, übrigens, ich war sehr überrascht, wie süß dieses Dorf hier ist. Und ich durfte gestern mit Chris und Tanja einen Spaziergang irgendwo machen und das kannst du von oben schauen. Ihr kennt die Namen von den Straßen bestimmt so alles auswendig. Und ich habe so, die haben mir ein paar Häuser so von oben gezeigt. In dem Haus war das, in dem Haus war das, in dem Haus haben wir begonnen. In dem Haus war mal Erweckung. In dem Haus ist der und die Persönlichkeit aufgewachsen, die heute mächtige Männer und Frauen Gottes. Und mir war kalt und heiß zu gleicher Zeit. Ich habe das erstmal auf mich wirken lassen. Aber in diesem Ort gibt es Wurzeln der Gnade. In diesem Ort gibt es Wurzeln der Gnade. Und diese Wurzeln müssen neu begossen werden. Und du bist ein sogar schon ein Zweig in diesem Baum, der schon entstanden ist. Es muss nur wieder fruchten. Amen. Kann man zusammen aufstehen? Halleluja. Die Bibel sagt, dass Jesus eben den Namen über alle anderen Namen hat und dass alle anderen Namen sich für seinen Namen erniedrigen. Könnten wir zusammen den Namen Jesu erheben und glauben, dass unsere Ängste fallen, unser Zweifel an Gottes Liebe zu uns fällt und dass Gott mit uns heute ganz neue Steine haut. Du ergreifst die Initiative, er schenkt dir die Kraft und die Weisheit. Du fangst an, abends herzukommen, um zu beten. Und Gott gibt dir die Gnade dazu.